folgende Kurzgeschichte ist reine Satire. Der Ablauf, die Einstellung und das Handeln aller beteiligten Personen ist frei erfunden und dient einzig der Unterhaltung. Hans-Peter. Gelesen von Uke Bosse.
22.44 Uhr. Als der Regionalexpress irgendwo zwischen Heilbronn und Stuttgart kurz ruckelt, quietschend eine Vollbremsung hinlegt und schließlich komplett zum Stehen kommt, ahne ich noch nichts von der ganzen Scheißmisere, die auf mich warten sollte. Draußen ist es frostig und schwarz und der Wind peitscht den Regen gegen das von irgendwelchen Punks stümperhaft vollgesprähte Fenster. Ausgelassen sitze ich völlig allein in der ersten Klasse und trinke den pisswarmen Weißwein, den mir ein adipöser Bahnangestellter in zu kleiner Weste aus dem mobilen Bordbistro für einen lachhaft überteuerten Preis verkauft hat, direkt aus der eingefärbten Plastikflasche. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich im Regionalexpress. Dass ich überhaupt mit diesem nicht standesgemäßen Bummelzug reise, habe ich zur einen Hälfte dem Management und zum anderen dem völligen Versagen der Deutschen Bahn zu verdanken. Das ist der letzte Zug für heute. Keine Limo, kein Flugzeug, kein ICE, nicht ein Hauch von Luxus. Kurz vor Mitternacht wird mich ein Fahrer von Stuttgart auf direktem Weg ins Fünf-Sterne-Hotel bringen. Mit offenen Armen erwartet mich die Minibar 24/7. Die ewige Dunkelheit, die der Blick nach draußen offenbart, ist für mich nur schwer zu ertragen. Ein Anblick, dem ich dennoch mehr abgewinnen kann als die Sicht auf trostlose Dörfer, die einsamen Seelen, die in diesem kaum bewohnten Teil Deutschlands hausen. Muss man sich überhaupt mal vorstellen, dass irgendwer hier in diese Gegend zieht? Aber wem erzähle ich das? Ich schaue also ein paar Minuten raus, als wäre der Grund für den plötzlichen Stillstand an der Schwärze der Nacht abzulesen, nehme einen weiteren Schluck aus der Flasche, behalte den Wein eine Zeit im Mund, bevor ich ihn langsam die Kehle herunterlaufen lasse. Widerliches Zeug. Billiger Fusel, den das Fußvolk, ihr, für einen ganz feinen Tropfen halten würde. Hier, wo man statt Wein Sachen wie Korn-Cola, Korn-Fanta oder Korn-Korn trinkt. Hauptsache billig und es schießt schnell in den Kopf, um die Trostlosigkeit zu vergessen. Ich krieg das gerade so runter, ohne mir die Galle aus dem Hals zu speien. Aber Promille müssen rein, um diese Situation überhaupt irgendwie aushalten zu können. In meiner Tasche wartet die letzte Nase, die ich mir eigentlich für das Hotel aufsparen wollte. Da muss man abwägen. Auf der einen Seite ist es scheiße langweilig. Andererseits, ihr wisst das nicht, aber Kokain vom wohlgeformten Arsch einer Edelprostituierten zu ziehen, ist ein Gefühl besonderer Güte. Hier jetzt in die Dreckskabine zu gehen und es sich nicht für das Hotel aufzusparen, könnte fatale Folgen haben. Vor allem warten im Abteil nebenan so seltsame Prollo-Fußballfans, von denen mich garantiert alle erkennen und wieder irgendeine Scheiße wollen. Selfies, Autogramme, kurz schnacken. Never ever. Der Zug zischt im gleichen Moment, in dem sich der Kapitän meldet. Hier spricht der Lokführer. Ha, stimmt, so heißen die. Seine Worte hallen blechern durch das ansonsten leere Abteil. Besorgt blicke ich auf die letzten Weinreserven, schließe die Augen, getrieben von der fälschlichen Annahme, die Durchsage dadurch besser verstehen zu können. Ein abstoßend schwäbischer Dialekt. Dialekte sollte man sich abgewöhnen, so schnell es geht. Und überhaupt gebe ich euch gleich drei weitere Lebenstipps mit auf den Weg. Erstens, trinkt kein Bier. Das ist das Prollgetränk Nummer 1. Ihr wollt doch geile Typen sein und nicht wie die verkackten grünen Spasti-Fußballfans an Abteil weiter. Die kann nämlich niemand, der auch nur einen Fünkchen Anstand besitzt, leiden. Zweitens, spielt keine Videospiele oder guckt verblödete Zeichentrick- oder Superhelden-Serien. Was seid ihr, 14? Wenn ihr jemals eine Frau kennenlernen solltet, die sich durch irgendeine Art von Geschmacksverirrung tatsächlich zu euch nach Hause verirren sollte, wird sie direkt kehrt machen, stehen in eurer stinkenden Bude irgendwelche japanischen Comicfiguren oder dieses Nerdzeug rum. Ey, werdet erwachsen, ihr Idioten. Ich meine es ernst. Lasst das. Drittens. Benutzt unter keinen Umständen einen Rucksack. Nie. Die Teile sehen nicht nur unglaublich beschissen aus, sie verknittern zusätzlich euer übertrieben geiles Hemd, falls ihr überhaupt eins habt. Aber auch ansonsten keine Rucksäcke. Auch nicht mal kurz vor einem Einkauf. Ihr seid nicht auf Pseudo-Selbstfindungstour auf dem Jakobsweg. Ach ja, und viertens, kauft euch ein übertrieben geiles Hemd für mindestens 80 Euro. Besser mehr. Wie Sie gemerkt haben, sind wir hier gerade unplanmäßig zum Stehen gekommen. Der Grund dafür ist ein Unfall mit Personenschaden. Die Polizei wurde bereits alarmiert und wird die Lage... Die zittrige Stimme bricht abrupt ab. Peinlich. Ich leere die übertrieben kleine Flasche mit einem letzten Zug, den ich größer erwartet habe. Halb Luft, halb Wein. Ja, die werden jetzt alles genau untersuchen und ich werde mich dann mit weiteren Details bei Ihnen melden. Ich atme durch, werfe die Plastikflasche auf das Sitzpolster vor mir. Nicht mein Problem. Was allerdings tatsächlich mein Problem ist, des Lebens überdrüssig hat sich ein dummer Idiot auf die Schienen gestellt und auf uns gewartet. Der Zugführer hat noch einmal in die trostlosen Augen gesehen, verzweifelt versucht zu bremsen, bevor er hilflos mit ansehen musste, wie der Mann gegen die Scheibe schlug und in seine Moleküle aufging. Natürlich ist es kein großes Wunder, dass sich die Leute hier vor den Zug schmeißen. Doch wie geht es mir? Ich bin genervt davon, dass der Wein so warm und vor allem so wenig war. Und davon, dass der stechende Schweißgeruch des korpulenten Bordbistro-Mitarbeiters mit zu kleiner Weste noch immer wie Blei im Abteil schwebt. Ich krame mein iPhone heraus. Kein Empfang, null Balken. Dumme Nichtsnutze der Telekom. Die Bahn ist scheiße. Der zerfledderte Typ auf den Schienen ist scheiße. Der Mann mit kleinem Wein und kleiner Weste ist scheiße. Und die Telekom, die ist besonders scheiße. Und schwäbische Dialekte auch. Die Überlegungen darüber... Was noch alles dringend eine Beleidigung verdient, wird vom zischenden Klang der automatischen Tür unterbrochen. Ein grauhaariger, leicht zerzauster Mann mit Schnurrbart betritt den Waggon der ersten Klasse. Seine abgelatschte Jeans wurde bereits an drei Stellen gestopft, die übergroße Öljacke übersät von weißen Abschürfungen. Das könnte ein modischer Trend sein. Sowas sieht man schon häufiger auf der Fashion Week. Doch bei ihm... ist alles zu groß, zu billig und riecht nach lang getragener Funktionskleidung unterer Arbeiterklasse. Einen kurzen Moment denke ich, dass die genuschelten Worte mir gelten, als zwei kleine Jungs mit kniehohem Hund hinter ihm auftauchen. Ähnlich abgewetzt lumpig sehen sie aus, als wären sie heute Abend zu Fuß aus Jugoslawien geflohen und direkt in diesen Zug gestiegen. Wahrscheinlich ohne Ticket. Und ganz vor allem ohne Ticket für die erste Klasse. Daran besteht kein Zweifel. Die Kleidung von ausgedachten Marken, Schuhe mit millimeterdünnen Sohlen, die nicht mehr viele Schritte benötigen, bis der löchrige Socken die letzte Schicht Gummi durchbricht. An dieser Stelle würde ich ja das Alter schätzen, doch habe ich seit vielen Jahren mit Kindern nichts mehr am Hut. Warum auch? Zeitverschwendung, sich mit ihnen zu unterhalten. Dazu die ganzen Krankheiten, Viren, die sie aus den Schulen in der realen Welt verbreiten. Der kleinere Junge zerrt an der Leine und der zottelige alte Hund mit kreisrundem Haarausfall schafft es, entkräftet ein zittriges Bein vor das andere zu setzen, bevor er zwischen ihnen zusammenbricht und schnauft, als wäre er soeben vom Zug überrollt worden. Hätte ich ein Gewehr dabei, niemand, kein Tierschützer der Welt, würde mir den erlösenden Schuss beanstanden. Aber nun zur wichtigsten Frage. Was erlauben die sich, hier mir nichts, dir nichts, in die erste Klasse zu marschieren, sich auch noch breit zu machen, neben mir, völlig fehl am Platz und sicherlich auch kein Geld dafür? Ich rücke auf meinem Sitz noch ein wenig nach unten, drehe mich zur Scheibe, um auf gar keinen Fall von diesen Landleuten angesprochen zu werden. Dennoch spüre ich, wie mich die Blicke der Kinder von der Seite durchbohren, mich cool finden, während sie da sitzen und viel zu laut mit Kaugummi, aus denen der Geschmack schon vor Stunden entflohen ist, ihren andauernden Hunger stillen. Eine Welle stinkenden Hundegeruchs zieht herüber und mein Handy hat weiterhin keinen Empfang.
»Wieso sieht der Mann so witzig aus?«
Obwohl er versucht zu flüstern, verstehe ich den heiseren Jungen genau. Er rollt das R und hustet, ohne die Hand vor den Mund zu halten. Während ich an mir herabschaue, um meine Kleidung auf Ungereimtheiten zu checken, streiche ich über die Nieten der Lederjacke von Gucci. In der dunklen Fensterscheibe kontrolliere ich meine kurzen, frisch blondierten Haare. Der Junge versteht offensichtlich nichts von Mode, denn ich sehe gut aus, verdammt gut. Besser als je zuvor und vor allem besser, als er es jemals wird, wenn überhaupt mein Alter erreichen und nicht vorher von Tuberkulose oder aufgrund einer anderen in westlichen Ländern längst ausgerotteten Krankheit zu Grabe getragen wird. oder natürlich sich ebenfalls wegen Schulden oder einer anstehenden Gefängnisstrafe vor einen Zug stürzt. Dann aber bitte nicht wieder vom Meinen. Der Vater blinzelt kurz zu mir rüber, bevor er sich zu seinem Sohn vorbeugt.
Sei bitte ruhig und belästige den Mann nicht. Er ist wahrscheinlich schwul oder ein Clown oder sowas.
Er dreht seinen hageren Körper in meine Richtung und ich erkenne die dicken Schweißflecken, die sich unter den Achseln farblich vom Rest des Bauarbeiterhemdes abzeichnen.
Entschuldigen Sie, meine Kinder sind sehr neugierig.
Ich brumme, darf kein Gespräch entstehen lassen. Wenn der wüsste, mit was für Models ich mir die Nächte um die Ohren schlage. Schwul? Lächerlich! Aus dem Lautsprecher meldet sich der Schaffner mit einem Zwischenstand. Eines der Kinder, die noch Glück haben, gerade nicht bei flackerndem Licht in einer Fabrik zu hocken, um meine Turnschuhe zu nähen, startet ein dudeliges Handygame, sodass ich nur verstehe, dass sich die Fahrt weiter verzögert. Der Hund hat den Stinkegrad erhöht.
»Ich weiß nicht, warum halten wir?«
sagt der Vater in einer Betonung, die mir nicht ermöglicht herauszufinden, ob es Frage oder Aussage ist. Erst jetzt fällt mir der seltsame Akzent auf. Von überall könnte der stammen. Osteuropa, Griechenland, Türkei, Italien, Spanien oder Schwaben. Die fast schwarzen Haare der Kinder deuten auf jeden Fall auf etwas Südländisches, mir nicht ganz Geheures hin. In der Spiegelung erkenne ich, wie der Vater zögert. Bevor ich reflexartig meine Beats by Dre zücken kann, um in die Musik zu fliehen, spricht er mich an.
Entschuldigen Sie, wissen Sie vielleicht, warum der Zug nicht weiterfährt?
Ich rolle mit den Augen. Das heißt der Zug. Warum der Zug nicht weiterfährt? Er nickt und ich habe nicht das Gefühl, dass er sich das merken wird. Ja, da war wohl ein Mensch auf den Gleisen. Halte ich kurz inne, um ihm die Zeit zu geben, die Dinge selbst zu kombinieren. Als keine weitere Reaktion kommt, fahre ich fort. Den haben wir überfahren. Und jetzt rückt die Polizei an. Die Augen weiten sich und ich erkenne zum ersten Mal, dass seine Sehorgane einen weißen, wenn auch dank Tuberkulose leicht trüben Anteil besitzen. Besorgt blickt er zu den Kindern, hofft, dass sie nicht aufgepasst haben. Doch sofort steht ein Junge mit den dreckigen Schuhen auf den Polstern, die Hand an dem Fettfleck, der sich die letzten 10 Minuten gebildet haben muss, als er mit den ungewaschenen Haaren gegen die Scheibe lehnte. In der Hoffnung, etwas Blut oder einen Teil eines Beines in der Dunkelheit zu erkennen, schaut er mit großen Augen hinaus. Ich lächle. Ich will mehr Wein. Oder ein paar der kleinen Schnapsfläschchen, die in meiner wunderschönen Erinnerung hinter dem Gitter des prall gefüllten Getränkewagens verstauben. Am besten alles zusammen. Scheiße, ich würde sogar Bier runterschütten. Doch von der schwitzenden Servicekraft fehlt jede Spur. Sobald der rumkommt, lasse ich den nie wieder gehen. Der bleibt schön hier, bis alles ausgetrunken ist. Schweißgeruch hin oder her. Dann fangen die Kinder tatsächlich an, sich irgendwelche bescheuerten Informationen über den Zug abzufragen.
Baureihe? 111. Maximaler Drehmoment? 274.
Drehmoment meines Kopfes lässt zu wünschen übrig, denke ich noch. Da geht es weiter.
Länge? 152 Meter. Sitze? 206. Ja, das stimmt genau. Super gemacht, Vido.
Ich kann sie nur anstarren. Was war denn das für eine Freak-Scheiße, frage ich.
Was denn?
Schaut mich der Ältere irritiert an. Seid ihr so Zugfans oder was?
Ach, winkt der Kleine ab. Nur ein bisschen.
Der Kleinere meldet sich, als wären wir in der Schule.
Wir interessieren uns für viele Dinge.
Der Vater schaut stolz, bis einer seiner lückenlos haarigen Arme einige Alupäckchen aus dem Rucksack fischt. Einen kurzen Augenblick denke ich an eine terroristische Aktion, bis ich die Butterbrote identifiziere. Seit meiner Kindheit habe ich solche nicht mehr gesehen. Widerlich. Das Problem auf den Punkt gebracht, ich brauche was zu schlucken, kann aber unter keinen Umständen den Platz verlassen. Ich muss diese Leute genau beobachten. Selbst das weiße, ausgewaschene T-Shirt aus meinem Gucci-Rollkoffer, der hinter mir zwischen den Sitzen klemmt, ist mehr wert, als die komplette Familie je besitzen wird. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und da haben sie dich bestohlen, ohne dass du was merkst. Das ist oft nur eine Handbewegung. Die machen das täglich 4-5 Mal, haben ein Auge für leichte Opfer. Kinder sind dabei meist das Ablenkungsmanöver. Allein dieses Spiel ist so offensichtlich nur ein Täuschungsversuch. Aber mir machen die gar nichts vor. Ich greife meine Hintertasche, nehme mein Portemonnaie heraus, kontrolliere hinter vorgehaltener Hand den Inhalt. Knapp 3000 Euro. Ja, tief drücke ich es in die vordere Tasche. Ich schrecke auf, als der Vater mich antippt. Seine Lippen bewegen sich zu galaktisch gutem Techno-Sound. Angenervt, mit übertriebener Langsamkeit, schiebe ich einen der Kopfhörer halb von der Ohrmuschel. Was? Sage ich etwas zu laut.
Wollen Sie auch ein Stulle? Ist Käse!
Bevor ich sein falsches Deutsch korrigieren kann, hält er mir lächelnd ein mit Alufolie umwickeltes Schwarzbrot unter die Nase. Unten an seinem Kinn kleben ein paar Mohnkörner auf Butter. Ich schüttle den Kopf. Wer weiß, wo er die her hat. Das ist doch entweder an einem Bahnhof aus dem Müll gefischt oder zumindest seit einigen Wochen abgelaufen. Niemals esse ich etwas, dessen Verfallsdatum ich nicht einschätzen kann. Sobald eine Speise auch nur wenige Sekunden über dem aufgedruckten Datum liegt, landet es kompromisslos im Müll. Manchmal früher. Und wo wir schon dabei sind, ich benutze ausschließlich Einwegbecher, selbst zu Hause, wo mir das Einräumen der Spülmaschine derartig die Laune vermiest, dass ich lieber alles wegwerfe, als auch nur eine Minute meiner kostbaren Zeit für Haushaltsplagen zu verschwenden. Ich weiß, was ihr euch fragt. Du hast keine Putzkraft?
Doch, natürlich. Die verbringt bloß den halben Tag damit, die goldenen Schallplatten zu polieren.
Was übrigens pedante Ökos wie euch noch auf die Palme treiben wird, ich spende keinen Cent meines mit Mühe verdienten Geldes an eine dieser dämlichen Spinnerorganisationen, die so tun, als verbesserten sie im Alleingang die Welt. Ich bestelle selbst kleinste Dinge online, esse bevorzugt Fleischsorten, die in wenigen Jahren nicht mehr zu bekommen sind, habe eine Nespresso-Kapsel-Kaffeemaschine und nehme selbst für kürzeste Strecken wie München-Frankfurt, wenn irgendwie möglich, das Flugzeug. Natürlich erste Klasse, um die Wahrscheinlichkeit auf Begegnungen wie diese hier minimal zu halten. Und wenn es für mich nur eine winzige Geldersparnis gäbe, wäre ich dafür, dass Deutschland alle abgeschalteten Atomkraftwerke wieder ans Netz anschließt und bestenfalls neue hochzieht. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube schon an den Klimawandel und den ganzen Kram. Doch, ich wäre ja dämlich, wenn ich was gegen geileres Wetter hätte. Mehr Sommer, mehr Konzerte, mehr Kohle. Ganz einfach. Ob nach meinem Tod dann alles zugrunde geht.
Egal.
Ist lieb, dass ihre Frau das gemacht hat, aber ich verzichte. Niemals würde ich selbst luftdicht verschweißte Speisen von diesem Mann annehmen. Draußen, rund 100 Meter entfernt, blitzen 3 Taschenlampen auf. Vielleicht schießt die Polizei ja versehentlich auf die Familie, wenn ich anfange, so wild zu gestikulieren, als wäre ich in Geiselhaft. Der Hund knurrt, als hätte er meine Gedanken gelesen.
Meine Frau!
Er fährt mit dem Finger über seinen Ehering.
Nein, die Brote habe ich selbst gemacht. Aber was machen Sie denn so?
Lässt der Mann sich auf dem Platz neben mir nieder. Ich starre auf die am Kinn klebende Butter und verfolge einen möglichen Fallweg, schiebe die Lederjacke hinter meinen Rücken in Sicherheit. Ich fahre Zug, in der ersten Klasse, um meine Ruhe zu haben. Natürlich versteht er die Anmerkung nicht. Wie auch. Bildung scheint ihm fremd. Nicht falsch verstehen. Ich habe nichts gegen Ausländer. Im Gegenteil. Als Kind habe ich immer gern auf dem Wochenmarkt in Leer beim Holländer Käse gekauft und einen kurzen Plausch gehalten. Und in Russland treten wir ja auch auf. Die Frauen dort sind äußerst attraktiv, nicht so verklemmt. Die Chance, nach einem Konzert noch eine zu finden, die mit aufs Hotelzimmer kommt, liegt bei 110%. 100%, dass ein Groupie mitkommt, 10% extra Chance auf einen Dreier. Der Mann lacht und die Butter vibriert.
Ich meine, was Sie beruflich machen.
Er legt den Finger unter das Kinn, als würde er bewusst nachdenklich aussehen wollen, drückt den Mohn in die Butter.
Na, weil Sie so rumlaufen.
Wie rumlaufen? Hätte ich bloß einen dieser glatzköpfigen Bodyguards dabei, die während einer Tour solche Lästigkeiten direkt ruppig entfernen.
Ich meine ihr Outfit, es ist sehr...
Er zögert.
Es ist sehr speziell.
Ich bin fast beeindruckt, dass er das Wort speziell kennt, während er mit einem kurzen Blick kontrolliert, dass seine Kinder ja nicht aus dem Fenster schauen, ihre unschuldigen Seelen vom Anblick der Leichenteile nachhaltig verstört und sie vermutlich einen psychischen Knacks mitkriegen. Also, nur weil ich meine Hosen nicht seit 40 Jahren habe, ist die ja wohl nicht speziell. Entweder sie sind auf beiden Augen blind oder einfach nur blöd. Ehrwürdig streife ich über die Nieten, die meinen Look, einen perfekten Mix aus High Class und Straße, abrunden. Ich bin Musiker und ihr Kind fummelt gerade am Notfallhammer. Natürlich kennt er mich nicht. Ich spiele in einer ganz anderen Welt, vor ganz anderen Leuten. Junge, geile Typen, leicht bekleidete Weiber werfen mir ihre BHs zu, wenn ich vor Zehntausenden in der ausverkauften Arena ins Megafon schaute. Der alte Mann, der seinem Sohn nun Normalitäten der Welt erklärt, hat natürlich noch nie von mir gehört. Wie auch, wenn er nur zu Hause auf dem halb von Mäusen zerfressenen Sofa hockt und die Stellenanzeigen der Wochenzeitung durchblättert und vor lauter Sprachbarriere dafür den ganzen Abend braucht. Das ist ja auch irgendwie traurig, wie viel solchen Leuten entgeht. Die Polizei ist nun eingetroffen und wird mit der Spurensicherung beginnen. Sobald es dann weitergehen kann, werde ich Ihnen selbstverständlich Bescheid geben. Der neue Lokführer ist ebenfalls bereits auf dem Weg. Neuer Lokführer? Warum das denn? Der hier klingt doch noch ganz gut. Der ältere Junge hustet wieder verdächtig und ich frage mich, ob eins der Kinder wohl eine ansteckende Krankheit hat. Lepra, Scharlach oder irgendwas, das sich in Deutschland schon seit dem Mittelalter nur noch durch die Stammbäume wilder Tiere zieht. Unter enormer Anstrengung hebt der Hund seinen Kopf, als hätte er geahnt, dass in diesem Moment der Schaffner das Abteil betritt. Schnellen Schrittes will er an uns vorbei. Gerade noch erwische ich seine Jacke. Entschuldigen Sie bitte. Er sieht etwas angespannt aus, als er sich zu mir dreht. Aber sowas kenne ich schon, das kommt öfter vor, wenn mich Fans unverhofft antreffen und nach einem Selfie oder Autogramm fragen. Ja, bitte. Dicke Schweißperlen laufen an den Schläfen herunter, tropfen auf die schlecht sitzende Uniform. In solchen Momenten muss man besonders freundlich sein, sonst klappt er einfach zusammen, denke ich. Ich erhebe mich vom Sitz, signalisiere ihm, dass ich einige Schritte weiter kurz mit ihm reden möchte. Normalerweise ein unglaubliches Erlebnis, wenn eine erhabene Person wie ich mit einem normalen Menschen spricht und das noch aus scheinbar völlig freiem Willen. Ja, ich wollte nur sagen, diese Leute da, ich zeige den Waggon entlang, wo der Fahrer gerade seine Lederslipper abstreift und im Gang verteilt. Die sitzen ja jetzt hier in der ersten Klasse. Er zuckt mit den Schultern und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Ich blicke noch einmal kurz zu dem Vater, vergewissere mich, dass der auch wie ich nicht mithört und flüstere weiter. Also die haben ganz sicher kein Ticket für die erste Klasse. Die essen so Butterbrote und so. Wenn Sie da nochmal kontrollieren wollen, wäre das sicherlich von Erfolg gekrönt. Kriegen Sie schön die 40 Euro pro Kopf. Mit den zwei Gören sind das, boah, mein Gehirn rattert. Bevor ich den genauen Gewinn ausgerechnet bekomme, unterbricht mich der Bahnbeamte. Hören Sie mal, schluckt er einmal laut hörbar. Wir haben gerade einen Menschen überfahren. Ich habe alles mit angesehen und Sie kommen mir jetzt mit solchen Lappalien daher. Ich befeuchte meine Lippen. Naja, also eine Lappalie ist das ja nun nicht. Schwarzfahren, das steht ja auch überall an den Schildern, dass das eine Straftat ist. Hier wird doch nicht plötzlich die Anarchie eingekehrt sein aufgrund eines kleinen Unfalls. Er blinzelt übertrieben oft, so als hätte er Tourette oder sowas. Sonst ist der Wagen doch leer. Setzen Sie sich doch zum Beispiel irgendwo da hinten hin, wenn Sie sich gestört fühlen. Die Snickers dicken Finger deuten ans andere Ende der ersten Klasse. Ja gut, dann hole ich meinen Gucci-Koffer her und setze mich da hin. Aber wenn die Plätze am Ende reserviert sind, verweise ich auf Sie. Da müssen Sie gucken, wo ich bleibe. Der Bahnmitarbeiter schüttelt leicht den Kopf, als er sich abwendet und mit einem Schlüssel eine kleine Technikbox an der Seitenwand öffnet. An seiner Hüfte rauscht ein Funkgerät und eine Stimme gibt verzerrte Geheimcodes weiter. Vor Nervosität hat er gar nicht nach einem Selfie gefragt. Und ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich seinen Wunsch im Nachhinein noch erfüllen werde, wie wenig er auf die eigentlichen Probleme eingegangen ist. Bevor ich meinen Gucci-Koffer hole, um endlich Ruhe zu finden, tippe ich den am Funkgerät lauschenden Mann noch einmal an. Ach so, ich habe noch eine Frage. Versucht er mir mit einem Zeichen zu sagen, ich soll die Ansage abwarten. Aber wer bin ich denn? Als ob mein Wort weniger Gewicht hätte. Mit extra Bass in der Stimme frage ich, wo ist denn dieser dicke Typ mit dem Essenswagen, dieser Schweißige? Er zischt, hebt die Hand, um mich ruhig zu stellen, bevor er die Hörmuschel des Funkgeräts zuhält, als sei es ein normales Telefon. Seien Sie mal kurz still, der Service ist im Moment eingestellt. Dann spricht er in sein Walkie-Talkie, bitte den letzten Satz noch einmal wiederholen. Ich stutze. Service eingestellt? Was hat das denn zu bedeuten? Dass ich jetzt bis Stuttgart gar keinen Wein oder Schnaps bekomme? Ja, was soll das denn? Also mit dem Service? Ich verdurste. Sind Ihnen Menschen bei der Bahn nichts mehr wert oder was? Genervt hebt er die Augenbrauen, während er das Funkgerät näher an sein Ohr hält. Sie müssen kurz still sein. Ich versuche, die Polizeianweisungen zu hören. Sind Sie jetzt Spion oder wie? Ich will jetzt hier was trinken. Das sollte höchste Priorität haben. Kunde ist König. Erst recht in der ersten Klasse. Wofür wird mir die denn bezahlt? Mit der Hand kraut er sich durch den letzten Büschel Haare oberhalb der Stirn. Das Überbleibsel, das er nicht loslassen kann, in der Hoffnung, es würde sich noch einmal zusammenraufen und vermehren. Hören Sie mal, hat er aufgegeben und klemmt das Walkie-Talkie an die Gürtelvorrichtung. Es ist hier gerade eine Ausnahmesituation und da gibt es bedeutend wichtigere Dinge, als Ihnen etwas zu trinken zu besorgen. Okay, stoße ich übertrieben verwundert aus. Und wenn ich verdurste, was dann? Ich keuche leicht trocken und tue so, als würde ich mir den Namen auf seinem Schild merken, dabei verschwende ich daran sicher keine meiner kostbaren Gehirnzellen. Er drückt auf einige Knöpfe. Also, aus den Wasserhähnen der Bordtoilette können Sie bedenkenlos trinken. Das ist normales Leitungswasser. Wie ein Hund? Nee! Im Augenwinkel erkenne ich, wie der Vater aufsteht und erst zu uns herüberschaut und sich schließlich dazu entschließt, mal zu schauen, was wir zu besprechen haben. Die Stirn des Bahnbeamten glänzt. Ich kann auch später mal gucken, ob ich noch ein Wasser besorgen kann. Das lasse ich Ihnen dann bringen. Dauert aber eine Weile. Ich muss mich jetzt auch entschuldigen und eine Durchsage machen. Er schließt die Klappe und versucht zu entfliehen. Aber nichts da. Ich mache einige Schritte hinterher. Zum einen, um dem Gespräch mit dem heranrückenden Vater zu entkommen und zum anderen, damit er weiß, dass er mir wirklich dringend etwas zu trinken besorgen soll. Ich ernüchtere und der billige Fusel schlägt schon verschissen auf den Schädel. Noch im Gehen tippe ich ihm auf das Schulterpolster. Nee, Wasser will ich gar nicht. Nein, wenn es sein muss, Bier, am besten beides. Oder haben Sie vielleicht Wodka Red Bull? Das wäre am geilsten. Wenn Sie das mal herausfinden würden, dann würde ich 3 Wodka nehmen und 2 Dosen Red Bull. Oder besser gleich 4 Wodka mit Eis. Wir kommen vor einer Art Telefon zum Stehen. Er klemmt den Hörer zwischen Schulter und Gesicht und seine Stimme krächzt durch die Boxen. So, die Polizei hat jetzt die Spuren gesichert und festgestellt, dass dieser Zug leider nicht weiterfahren darf. Wie? Höre ich meine Frage selbst durch die Lautsprecher. Was heißt das jetzt? Er hängt den Hörer zurück. Dass wir hier noch eine Weile stehen werden. Es wird jetzt geschaut, ob ein anderer Zug heranrücken kann oder wir evakuieren müssen. Können Sie dann bitte noch eine Durchsage machen oder ich mache die selbst, ich kenne mich aus. Ich will nach dem Hörer greifen, da hat er ihn schon wieder hinter Glas verschlossen. Ich frage über die Lautsprecheranlage nicht nach Alkohol für Sie und Sie auch nicht. Fuck. Sie müssen ja nur dem Schwabbel mit dem Getränkewagen sagen, dass er seinen aufgefüllten Wagen nochmal in die erste Klasse verfrachten soll. Es wartet fürstliches Trinkgeld. Ich hebe die Augenbrauen. Und für Sie auch. Man liest ja immer wieder, wie schlecht Sie verdienen. Die Brust hebt sich. Ich habe gerade gesehen, wie ein Mensch überfahren wurde. Ich habe den einfach überrollt. Begreifen Sie das überhaupt? Wissen Sie eigentlich, was ich da gerade mitgemacht habe?
Sie müssen gar nicht so schreien. Fast will ich ihn fragen, ob er gerne ein Selfie zur Wiedergutmachung hätte, als er sich umdreht und mit hängendem Kopf wegtrottet. Mann, Mann, Mann. Als ich zu meinem perlmuttfarbenen Gucci-Koffer komme, fällt mir ein, dass ich den doch tatsächlich unbeaufsichtigt bei der verwahrlosten Räuberbande gelassen hatte. Wie achtlos von mir. Der Vater lächelt mir zu. Die Farbe seiner Zähne schreit bedenklich nach einer Zahnarztorgie.
»Wir schaffen das schon zusammen«, sagt er zu mir, als wären wir hier in einem Boot.
Dabei ackert er im Kohleraum, während ich auf dem Sonnendeck mit einem Cocktail im Whirlpool abhänge. Bevor ich genau bewerten kann, wie sich dieser erbärmliche Mitleidsversuch auf meinen Menschenhass auswirkt, redet der Typ weiter.
»Können Sie vielleicht kurz auf meine Kinder achten? Ich muss einmal auf die Toilette.«
Auch das noch. Die Gören malen irgendeine uninspirierte Scheiße, als der Vater ihnen mit ruhiger Stimme Anweisungen in einer seltsamen Sprache gibt. Ich wittere eine Verschwörung. Was sagen Sie denen?
»Ich habe nur gesagt, dass die Jungs sich benehmen und auf sie hören sollen.«
Aha. Ohne dass ich eine finale Entscheidung gegen eine Aufsicht aussprechen könnte, hat er sich umgedreht. Ich höre die Fußballfans grölen, als er durch das Abteil nebenan schlurft, da die Toiletten auf unserem Gang natürlich defekt sind. Ein unbeschriebenes Bahngesetz, höchstens die Hälfte der Räume darf halbwegs funktionstüchtig sein. Für den Rest gilt die Bedingung der kompletten Verdreckung. Meine Finger umspielen das Plastik des Kokstütchens. Seine Existenz wird immer wichtiger. Die verfickten Fußballfans grölen, die Kinder malen und ich verschwinde wieder in den Techno-Beats meiner 500-Euro-Kopfhörer, für die ich natürlich nie was gezahlt habe. Draußen erkenne ich ein paar Feuerwehrleute, die mit gefüllten Plastiksäcken über das Feld starksen. Ob sie darin die gefundenen Teile des Körpers aufbewahren? Ich überlege, welcher Job beschissener ist. Der eines Feuerwehrmanns dort auf dem Feld oder der des Lokführers? Schwierige Entscheidung. Dann werde ich angetippt und ein lächelndes Kindergesicht taucht viel zu dicht und groß in meinem Sichtfeld auf. Fuck, ich stoße ihn mit Druck zurück. Was ist denn dein scheiß Problem? Er fällt im Gang zu Boden, starrt mich an. Alle beiden starren mich an. Als liege der Fehler bei mir. Ich streife die Kopfhörer in den Nacken. What the fuck? Was erschreckst du mich so? Entschuldige dich mal.
Entschuldigung.
Gut, ja, und jetzt steh auf und setz dich wieder hin. Er macht genau das, was ich gesagt habe. Interessant, denke ich. Natürlich folgte genau das, was ihr von mir erwartet. Heb du mal beide Arme, bis ich Stopp sage. Sofort schnellen die Finger gen Himmel. Geil. Und du? Ich zeige auf den Kleinen. Du berührst mal mit der Zunge deinen Bruder unter den Achseln. Langsam nähert sich der Mund. Genial. Das muss festgehalten werden. Ich ziehe mein Handy raus. Das Tütchen Kokain fällt auf den Boden. Eigentlich hätte ich schon Bock. Ich hebe es auf und starre auf die Kinder. Bleib genau so. Die Foto-App knipst ein Bild. Ich schau kurz nach eurem Vater. Die Vorfreude auf die unbändige Energie, die ich mir auf Toilette in die Nase ziehe, kribbelt im Magen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr noch nie gekokst habt. Oder wenn, dann nur das völlig verstreckte Zeug, was man übertrieben teuer in euren Dorfdiskotheken bekommt, während ihr zu unseren Bässen abgeht und an halbgeilen Schlampen rumgrabt. Was sich da an meinen Händen befindet, ist reinster Stoff aus einem traditionsreichen Familienbetrieb, der einst Pablo Escobars Privatpartys versorgte. Komplett biologisch, kleine Händlerkette, kaum bezahlbar und doch jeden Euro wert. Nicht bewegen, sage ich noch einmal, während die Zunge des Jüngsten den T-Shirt-Stoff seines Bruders berührt. Versehentlich trete ich auf den Schwanz des Hundes, ignoriere das kurze Aufheulen. Die Fußballfans erkennen mich sofort, rufen Hyper, Hyper und Döp, Döp, Döp. Scheißdreck. Ich lächle und einer nach dem anderen drückt sein nach Schweiß und Alkohol stinkendes Freiwild-Shirt für ein schnelles Gang-Selfie gegen meine Jacke. Da muss man durch, denn leider ist es genau die Art Publikum, die sich vor der nächsten Tour an sowas erinnern und mit ihrem verschissenen Stammtisch die exorbitant teuren VIP-Tickets kaufen. Ich habe es geschafft. In meiner Hosentasche ruft das weiße Gold. Ich drücke die Toilettentür auf. Ach Mann, da liegt schon einer. Mit unangenehm verkrümmter Körperhaltung tropft dickflüssig Blut von der Jacke. Der ganze Boden ist voll davon. Ich muss aufpassen, meine Balenciagas nicht zu ruinieren. An seinen abgelatschten Schuhen erkenne ich ihn schließlich. Es ist der Vater, auch das noch. Mit dem Fuß stupse ich ihn einmal in die Seite. Meine Knie knacken, als ich in die Hocke gehe. Aus der Hosentasche fummle ich meine Kippenpackung und zünde mir eine an. Von hier sieht es gar nicht gut aus. Sein rot verschmiertes Gesicht ist irgendwie eingedellt. Für mich das perfekte Albumcover. Keine schlechte Idee. Ich ziehe an der Kippe und überlege einen Moment, ob ich nicht ein Foto davon schießen sollte. Nur zum Rumzeigen auf Partys. Als Erinnerung. Ich puste den Rauch in seine Richtung. Wer den wohl so übel hergerichtet hat? Ich überlege, in seinem Portemonnaie nachzusehen, als ich höre, wie hinter mir im Gang jemand vorbeikommt. »Ey«, sag ich, und erwische den Zugführer gerade noch an seiner zu weiten Stoffhose. Er deutet auf meine Zigarette. »Sie dürfen hier nicht rauchen.« »Ja, ja«, sag ich und nehme noch einen Zug. »Gucken Sie mal.« Ein spitzer Schrei entgleitet seinen Lippen. Bevor ich als Hauptverdächtiger in Frage komme, stehe ich auf und hebe die Hände. »Ich war das aber nicht. Ich habe den hier gefunden.« Sofort beugt er sich runter. »Helfen Sie mir, ihn umzudrehen.« »Never ever«, sag ich und lehne mich in den Türrahmen. Nach kurzer Pause, in der er mich anstarrt, schafft er es unter größten Anstrengungen alleine. »Na siehste«, sag ich und stoppe den eigentlich folgenden Satz schon nach der ersten Silbe. Denn der Anblick ist krasser als von mir vermutet. Der geöffnete Mund, die dicke Blutschicht. Ich erspare mir an dieser Stelle mal eine genauere Beschreibung. Ihr könnt euch das ja vorstellen, es wurde ordentlich was zertrümmert. Ich asche auf dem Boden und merke, dass meine 600-Euro-Schuhe eine rote Spitze haben. Der Lokführer kniet im Blut und ruft Verstärkung über sein Funkgerät. Als die Sanitäter ankommen, mache ich kurz Platz und beobachte, wie sie ihn anfangen zu beatmen. »Ich bin kein Fachmann, aber seid ihr euch sicher, dass das so funktioniert?« Meine nett gemeinte Anmerkung kommt weniger nett an. Ich fische eine weitere Zigarette aus der Packung und achte besonders darauf, dass ich das Kokain nicht wieder mit herausziehe. Als sie dem Vater irgendwelche Schläuche in den Rachen rammen und die ganze Nummer gerade interessant wird, legt mir der Lokführer nahe, wieder an meinen Platz zu gehen. Aber bitte ohne Zigarette, denn das würde eine hohe Strafe nach sich ziehen. Auf meinen Einwand, dass es da jetzt doch besondere Umstände wären, bei denen ein erhöhter Nikotinspiegel durchaus eine beruhigende Wirkung hätte und er da vielleicht mal eine Ausnahme machen sollte, geht er nicht drauf ein. Ich schnippe die Kippe in die Blutlache. Es zischt. Gut, nachdem ich die Sprüche der Fußballfans ertragen habe, komme ich also zurück zu diesen Kindern und ihrem bescheuerten Dialekt. Eine stinkende Welle erinnert mich an die Existenz des Hundes. Die Arme des älteren Jungen sind nicht mehr in der Luft und die Zunge vom anderen auch nicht mehr am T-Shirt. Ich überlege, ob mich das sauer machen sollte. Ich habe jetzt noch mehr Bock auf Rauchen. Die Entkaterung brummt im Schädel und irgendwann fangen die natürlich an, Fragen zu stellen. Zumal immer mehr Sanitäter hektisch durch den Zug laufen.
»Wo ist Papa?«
oder
»Was ist denn da los?«
Solche Sachen halt. Und ich schieb langsam einen Film. Muss ich denen das jetzt sagen oder was? Warum sollte ich der Typ sein, der ihnen beibringen muss, dass ihr Vater mit zermatschtem Gesicht und Schläuchen im Hals kurz vorm Abnippeln in seinem Blut liegt? Zuerst sind meine Antworten noch recht wortkarg. Keine Ahnung, Ruhe und so. Wie sie mit der Zeit immer hektischer auf ihren Sitzen herumrutschen, den Gang entlang schauen, macht mich scheiße nervös. Es nervt einfach. Doch ein kleiner Ruck des Glückes durchfährt meinen Körper, als Engweste durch die Abteiltür kommt. Also der vorher mit diesem Wagen voll Wein und Schnaps rumgefahren ist. Nur, dass der Wagen jetzt fehlt. Ohne mich und meinen unsäglichen Durst zu beachten, will er vorbei. Nee, Freundchen, ich habe ewig gewartet. Ich strecke meine Beine über die Sitze in den Gang und bilde eine natürliche Schranke. Er bleibt stehen und schaut auf mich herab. Hi. Ich grinse ihn an und er legt einen fragenden Blick auf. Ja? Ich nehme noch 5 dieser kleinen Weine. Dazu 3 Schnäpschen Wodka. Haben Sie Red Bull? Ich zücke mein Portemonnaie. Wenn nicht, nehme ich zur Not auch eine Flasche Cola dazu. Ich fummle einen Hunderter heraus. Aber ich brauche ein Glas oder Becher und Eiswürfel. Er schaut mich entgeistert an und ich blicke auf den Schein. Reicht nicht? Er schüttelt mit dem Kopf, stößt seinen schwabbeligen Oberschenkel an meine Beine. Der Bordservice ist eingestellt. Ich drücke meinen Oberkörper mit den Händen nach oben, ohne die Sperre aufzuheben. Wie eingestellt? Wir verkaufen nichts mehr. Sein Schweißgeruch erzeugt ein Schwindelgefühl und ich lasse mich wieder sinken. Aber wo haben Sie denn Ihren Wagen? Hier wartet das Geschäft Ihres Lebens. Ich kann Ihnen nichts mehr verkaufen. Was sind Sie denn für ein Wichser? Der war doch noch voll. Er schaut zu den Kindern, als würden in deren Erziehung nicht laufen, solche Worte fallen. Ich hebe mich von meinem Sitz. Wissen Sie überhaupt, wen Sie hier vor sich haben? Ich fange heftig an zu brüllen. Das klappt normalerweise immer. Bringen Sie mir Wein, sofort. Er steigt mit ein. Nein! Ich packe seinen Kragen, ziehe den warmen, feuchten Stoff an mich heran. Doch! Nein! Sein Atem riecht nach durchgekautem Wrigley Spearmint. Doch, werde ich noch lauter. Nein, lassen Sie mich los oder ich lasse Sie rauswerfen. Ich will nur Wein. Den kriegen Sie aber nicht. Warum denn verfickt nochmal noch nicht? Dann registriere ich eine Melodie wie aus den 90er Jahren. So MIDI-Sounds.
Das ist Oma,
ruft einer der Jungs vergnügt und zeigt sein Handy in die Runde. Ich drehe meinen Blick und bin gleich zweifach überrascht. Erstens, dass es so alte Handys immer noch gibt. Die zweite Überraschtheit äußere ich als Frage. Wie, du hast hier Empfang? Er nickt lächelnd und drückt auf den Hörer.
Hallo Oma!
Ich lasse vom Schweißigen ab und zücke mein iPhone. Nicht ein Empfangsbalken. Ich dränge mich am dicken Bauch vorbei zu dem Jungen. Tatsächlich, er telefoniert.
Uns geht's gut, warum fragst du denn?
Ich reiße ihm das Telefon aus der Hand und während er noch kurz "Ey!" sagt, freue ich mich bereits auf meine Rettung. Er ruft zurück, sage ich in den Hörer und drücke die Oma weg. Dann übertrage ich die Nummer meines Managers auf das Gerät. Sorry, Kleiner, ist dringend. Tatsächlich, es klingelt. Martin, hör mir zu, du musst mich dringend hier rausholen. Ich erkläre die Situation und mein Manager verspricht mir, direkt einen Fahrer zu schicken. Ein Glück, ich werde gerettet, ich werde endlich gerettet. Wo sind wir hier? Frage ich in die Runde, weil das Nokia-Handy keinen Standort verschicken kann. Ich blicke in die dümmlichen Gesichter der zwei Kinder. Natürlich wissen sie das nicht.
Kurz vor Walheim, sagt der Kleinere.
Und ich bin etwas überrascht. Hast du gehört, Martin?
Hol mich hier raus.
Ich werfe dem Jungen das Telefon in den Schoß, atme durch, lasse mich auf meinen Platz sinken und merke, dass mit dem dicken Mann auch der Schweißgeruch verschwunden ist.
Man sagt Danke.
Was? Ich kippe meinen Kopf in die Richtung, aus der die Stimme kommt.
Man sagt Danke, wenn man sich was ausleiht, vor allem, wenn man vorher nicht fragt.
Es ist einer der Jungen. Mach ich. Und weil mich die zwei weiter anstarren, vernuschle ich eine Danksagung.
Gern gesehen, sagt der Ältere und tippt auf seinem Telefon herum. Ich heiße übrigens Vido und das ist Kolja,
sagt er, als würde ich mir sowas merken wollen. Dann telefoniert er.
Hallo Oma, entschuldige, dass du weggedruckt wurdest. Hier gab es offenbar einen Notfall.
Die nach Erlösung zuckenden Augen des Hundes blicken mich an, als wäre ich ein Stück Wurst. Die Heiserkeit, aber noch vielmehr das rollende R des Jungen, schlagen aggressiv auf meine Nerven. Ich hole das Tütchen Kokain hervor. Der Hund verfolgt es mit den Augen. Wenn ich mich zum Fenster drehe, sollte ein schneller Konsum eigentlich nicht groß auffallen. Draußen sind die Polizei, Feuerwehr und Sanitäter damit beschäftigt, die groben Teile einzusammeln.
Kossestalo,
wechselt er auf eine seltsame Sprache. So als sollte ich nicht verstehen, worüber gesprochen wird. Doch ich verstehe den wichtigen Teil. Am Gesichtsausdruck des Jungen lässt sich der Zeitpunkt genau ablesen, wann seine Oma ihm erklärt, dass versucht wird, das zermatschte Gesicht des Vaters im Krankenhaus zusammenzuflicken. Ihm steigen Tränen in die Augen.
Taco famo!
Er schaut zu mir rüber.
Tak doppre! Krisitle!
Sagt er und hält mir das Handy hin. Scheiße, ich blicke ihn an.
Was?
Sein Mund versucht zu lächeln.
Meine Oma möchte kurz mit Ihnen sprechen.
Ich schaue auf das Handy, die kleinen Finger und den Dreck, der sich unter den Nägeln schwarz abzeichnet. Ich greife den Hörer. Hallo?
Ja, guten Abend.
Allein an den kurzen Worten erkenne ich, dass sie nur gebrochen Deutsch spricht. Das mag ja was werden.
Was ist denn?
Frage ich überfreundlich.
Vater wird ins Krankenhaus gebracht. Können Sie fragen, was ist passiert?
Joa, sage ich nur aus dem Grund, weil ich dafür nichts machen muss. Natürlich weiß ich längst, was ist passiert.
Dann können Sie achten auf Brüder, sie sind noch so klein.
Ach Gott. mach ich. Das Tütchen mit dem Kokain zerdrückt in meiner Hand. Und dann?
Ich weiß nicht. Warten, was Gott vorhat.
Aha. Ich schaue auf die zwei Jungs, die mich anstarren. Die Frau am Telefon klingt weinerlich.
Ich flehe sie an.
Auch das noch. Ich überlege. Als mir der Gedanke kommt, dass da ja eine verdammt gute PR-Nummer drin steckt. Ich sehe die Schlagzeile schon vor mir. Titelseite in der Bild. Ich, der Held, der sich um die am Hungertod nagenden Kinder kümmert. Ja, okay, dann mache ich's halt. Ich gebe das Handy zurück. Falsch verbunden, sage ich. Und keiner lacht. Die zwei reden noch kurz in der seltsamen Sprache mit der Oma, bis sie auflegen und mich erwartungsvoll anstarren. Was? Frage ich.
Was ist denn passiert?
Fragt der Kleine. Und ich lehne mich zurück und überlege, in welchem Szenario ich so schnell wie möglich das Zeug aus meiner Hand in die Nase ziehen kann. Und, ignoriere ich seine Frage nach dem Tathergang, kann euch eure Mutter nicht abholen oder so? Das ist der Moment, in dem der Kleinste völlig zu weinen beginnt und der andere ihm über den Rücken streichelt. Auch er kämpft nun mit den Tränen, schüttelt den Kopf.
Jesus, passt auf sie auf.
Ich nicke. Ah, und wer ist das? Holt ihr euch ab? Er räuspert sich.
Nein, wir meinten, dass unsere Mutter im Himmel ist. Gestorben.
Oh, ach so, das ist ja echt blöd in dem Fall. Ich stecke mir eine Zigarette an und ziehe den Rauch tief in die Lunge. Das ist ja echt blöd. Er nickt und ich denke, es ist nun doch ein guter Zeitpunkt, ihnen zu sagen, was passiert ist. Jetzt, wo sie eh schon weinen. Euren Vater haben sie jedenfalls übel zugerichtet. Sein Gesicht war komplett deformiert. Da war überall Blut. Ich suche in meinem Handy, ob ich nicht doch ein Foto gemacht habe, winke schließlich ab. Aber der will das schon überleben. Da würde ich mir keine Sorgen machen. Das war der Augenblick, als sie komplett angefangen haben, rumzubrüllen. Scheiße, denke ich, und ziehe meine Kopfhörer aus der Tasche. Doch keine Chance. Selbst die lauteste Musik wird von ihrer Schreierei unterbrochen. Und dann steigt auch noch der Hund ein und jault stinkend in die Runde. Ich streife die Hörer von den Ohren und zücke die Schachtel Davidoff-Zigaretten. Wollt ihr vielleicht eine rauchen? Das hilft mir immer. Sie winken ab.
Wir sind doch noch zu jung!
Ich nicke und stecke mir eine weitere an. Ja, ist vielleicht besser. Fangt erst gar nicht damit an, sage ich, obwohl, wie ich, jeder frühzeitig durchs Rauchen seine Coolness aufwerten sollte. Wann kommt denn endlich mein scheiß Fahrer? Lange halte ich das nicht mehr aus.
Rauchen Sie etwa wieder?
Fragt mich der dicke Typ. Er war einfach aufgetaucht, bevor ich ihn hätte riechen können. Wahrscheinlich vom Kinder- und Hundegeschrei angelockt wie ein Zombie. Diesmal mache ich ihn fertig. Gerade will ich aufspringen und ihn anbrüllen, als sich der Größte der beiden meldet.
Entschuldigen Sie?
Seine Stimme zittert noch leicht.
Können Sie meinem Bruder mir vielleicht ein Wasser bringen? Wir haben die komplette Flüssigkeit herausgeweint.
Der Mann dreht sich zu Ihnen. Ja, natürlich, das mache ich doch sofort. Ich habe gehört, was passiert ist. Irgendwie hat der Krankenwagen euch vergessen mitzunehmen. Und die Technik hat es auch irgendwie erwischt. Wir erreichen aktuell niemanden. Es tut uns so leid. Wenn ich irgendwas tun kann, sagt Bescheid. Mir ist kurz so, als zwinkere mir der Kleine zu.
Ja, vielleicht können Sie unserem Beschützer noch zwei Wein bringen.
Der dicke Mann zuckt zurück und zeigt etwas irritiert mit dem Daumen in meine Richtung.
Ihm? Bitte, er hat uns sehr geholfen,
sagt der andere. Ich verstehe nur Wein. Für mich geil. Und tatsächlich, zwar etwas mürrisch und ohne mir einen Blick zuzuwerfen, bekomme ich zwei lauwarme Weißwein. Statt über die Kopfhörer meine Musik zu ballern, bestrahle ich mit unseren Beats inzwischen das komplette Abteil. Und auch die Kinder scheine ich durch die Klänge irgendwie beruhigt zu haben. Vielleicht ist Scooter wirklich heilend. Das kann schon sein. Würde mich nicht wundern. Sie wippen mit dem Kopf, während der Hund aus einer kleinen hingeschütteten Pfütze vom Wasser trinkt. Ich hebe meinen Wein und sie prosten mir durch die Luft zu. Was mache ich hier eigentlich?
Ist tolle Musik, sowas habe ich noch nie gehört,
sagt einer von ihnen in der kurzen Pause zwischen Jigger Jigger und Panties Wanted. Ich stelle etwas leiser. Ist von mir. Er lächelt.
Wir hören eigentlich nur Klassik. Kolja ist ein wunderbarer Pianist.
Der Kleine wird rot.
Quatsch, du bist viel besser, vor allem am Cello. Sie glauben nicht, wie er...
Ich drehe die Musik wieder lauter. Was bilden die sich denn ein, mich hier in ein Gespräch verwickeln zu wollen? Gerade bei der geilen Mucke. Nee, nee, nee. Ich spiele alle Hits. Hyper, Hyper, Maria, Nessaya, How Much Is The Fish, One, Always Hardcore, The List Goes On Forever. Irgendwann ertönt eine weitere Durchsage. Hier ist noch einmal das Zugpersonal. Es sieht nun leider so aus, als müsste dieser Zug hier über Nacht stehen bleiben. Es tut uns sehr leid, wir werden dann gleich die Lichter ausschalten und wünschen allen Fahrgästen einen angenehmen Schlaf. Kommen Sie gut durch die Nacht. Mehr nicht. Das war's. Nebenan brüllen die Fußballfans und der Zug schaltet sich komplett aus. Es wird dunkel. Und mit der Dunkelheit zieht auch die Kälte durch den Waggon. In kürzester Zeit wird der schweinekalt, dass ich eine weitere Jacke aus dem Gucci-Koffer ziehen muss. Die zwei Jungs sitzen zusammen mit ihrem Hund eng umschlossen und versuchen sich aneinander zu wärmen. Ich erkenne ihren Atem als hellen Dampf aus den Mündern steigen. Ihre Zähne klappern. Erst leise und schon bald unerträglich laut. Mir ist tatsächlich recht warm. Ich schwitze sogar. Schau auf meine ausgebreiteten Sachen und muss zugeben, dass in meinem Koffer noch einige Kleidung... Ach verdammt. Wollt ihr vielleicht eine Jacke? Aber nur, weil mich die Klapperei so nervt. Ich lege sie über sie. Und so hocken wir in der Dunkelheit und ich muss wieder an das Tütchen denken, was noch immer in meiner Tasche auf mich wartet. Der Onkel könnte sich doch ein kleines Näschen gönnen. Das würde jetzt und hier absolut niemanden stören. Ich fummle es heraus und betrachte es im faden Mondschein. Draußen im Feld scheint eine hektische Taschenlampe. Sie nähert sich. Ich verfolge das Licht, wie es über die hohen Gräser leuchtet. Das wird doch nicht. Ich hole mein Handy heraus und öffne meine Taschenlampenfunktion, gebe ihm ein Zeichen. Er reagiert, leuchtet in unsere Richtung. Es muss der Fahrer sein. Ich bin gerettet, springe auf und gehe zum Gang. Zischend öffnet sich die Waggontür. Hallo? Brülle ich dem Licht entgegen. Etwas abgekämpft antwortet die Stimme. HP, bist du das? Ja! Hyper, hyper, ich bin ein Fahrer. Martin schickt mich. Endlich, 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 endlich. Geil! Ich mal mir alles genau aus. Hotel, Whirlpool, Minibar, Bräute, Kokain. Das wird doch noch eine geile Nacht. Ultra geil! Ich pack meine Sachen. Hast du was zu trinken? Ja klar, im Wagen. Wodka, Wein, alles da, alles kalt, ich warte hier. Geil. Alles ist perfekt. Es ist ein wundervolles Gefühl. Ich werfe meine Kleidung in den Koffer, schleudere die leere Plastikweinflasche quer durch den Zug und gehe noch einmal zu den Kids. Ich brauche leider meine Jacke, die ist super teuer.
Natürlich, sagt der Kleinere und reicht sie mir. Hab eine gute Fahrt, wir kommen zurecht.
Ja, haut rein, sage ich im Gehen.
Danke für alles,
sagt er noch und schlottert etwas. Ich bin schon fast raus mit den Gedanken beim Alkohol, bei dem Tütchen, was noch immer zusammengedrückt in meiner Hand auf mich wartet. Ich höre ihre klappernden Zähne, schmecke die Weinreste im Mundraum, denke an den Vater. Fuck, sage ich recht laut und hasse mich schon für das Folgende. Aber ich bleibe stehen und drehe mich noch einmal zu ihnen. Zusammengepfercht im kalten Abteil. Vido, Kolja! Ich flüstere in die Dunkelheit und drücke das Kokain zurück in die Hosentasche. Scheiße. Ich will eigentlich nicht. Atme tief ein.
Ja?
Ich winke ihn zu. Kommt, ich bringe euch nach Hause. So, jetzt, Gunnar hat gesagt, ich darf noch ein bisschen was dazu sagen, was mir dazu einfällt. Das tue ich natürlich sehr, sehr gerne. Für Gunnar tue ich so gut wie fast alles. Für Gunnar tue ich so gut wie einiges. Für Gunnar tue ich so gut wie manches. Das kann ich in aller Ehrlichkeit von mir behaupten. Für Gunnar tue ich so... Erstmal muss ich sagen, ich bin sehr stolz auf Gunnar, denn was viele vielleicht nicht wissen, Gunnar hat ja nur durch mich seine Liebe zum Schreiben entdeckt, als wir damals vor ein paar Jahren versucht haben, während des National Novel Writing Months zusammen ein Game One Enthüllungsbuch geschrieben. Schon damals stellte sich raus, dass Gunnar eher einen Hang hatte zu Dingen, die so nicht passiert sind. Jedenfalls erinnere ich mich nicht aus meiner Game One Zeit daran, dass Juppie Hesters mit uns in L.A. war, in Las Vegas war. Das ist, glaube ich, so nicht passiert. Und da habe ich das Gefühl, dass wir da so ein bisschen die Saat gelegt haben für das, was Gunnar jetzt macht. Da konnte man auch schon erkennen, wie gesagt, Juppie Hesters, dass Gunnar sich durchaus für das Leben von Berühmtheiten interessiert, aber nicht für ihr echtes Leben, sondern für das Leben, wie es sein könnte. Also das ist schon mal gut und ich denke, da bewegt sich Gunnar gerade in eine sehr interessante Richtung. Zum anderen, dass Gunnar mich jetzt gerade für diese Geschichte ausgesucht hat, Hans-Peter, ihr wisst es vielleicht nicht, Fun Fact, HP und ich waren ja auf derselben Schule in Leer, das Oboemius-Gymnasium, nicht gleichzeitig, aber zeitlich versetzt. Daher kann ich mich natürlich auch ein bisschen in HP hereinversetzen. Und das ist ja so eine Geschichte, das ist ja so eine Redemption-Story-Klasse quasi. Ja. Ich habe es gefühlt. Ich möchte dazu erwähnen, dass ich ja auch eine Geschichte geschrieben habe. Sie heißt Gunnar und die handelt davon, was passiert wäre, wenn Gunnar Krupp sein Abitur doch geschafft hätte, aber in Bad Zwischenahn geblieben und da bei einer Baumschule angefangen hätte. Auch eine crazy Geschichte wäre das. Also bei Gelegenheit vielleicht mal gucken. Ja, vielleicht möchte ich an dieser Stelle auch noch meinen neuen Podcast erwähnen. Also wenn ich euch schon dabei habe, mein neuer Podcast heißt Oh Gott, nicht noch ein Podcast. Der Podcast von Uke Bosse, den könnt ihr euch gerne mal anhören. Der ist auch sehr gut. Und achso, vielleicht soll ich noch was zur Geschichte sagen. Gut, gegen Ende hin fand ich, wurden die Adjektive immer ein bisschen seltsamer. Da, Gunnar, müsstest du vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Da gab es eine heikle Taschenlampe oder sowas. Das war ein bisschen seltsam. Und ich hatte zwischendurch das Gefühl, aber ich habe es dann, glaube ich, verstanden. Also ich habe mich sehr gewundert, dass das HP den Geschmack der Kaugummis der Kinder kennt. Also woher weiß der, dass der Geschmack schon vor Stunden daraus gewichen ist? Und dann ist mir natürlich klar geworden, naja, okay, HP versetzt sich natürlich auch, genau wie Gunnar in HP, versetzt sich HP wieder in die anderen, in die Kinder rein und denkt sich was für die aus, was in seiner Welt quasi bei denen passiert und macht sich auch quasi ein ganz falsches Bild von denen, wie wir so in kleinen Elementen merken. Ja, das hat mich, wie gesagt, zuerst gewundert. Am Schluss fand ich es dann nachvollziehbar. Ich hätte persönlich noch gerne gewusst, was eigentlich mit dem Vater passiert ist. Ich habe das Gefühl, das hat eventuell was mit den Fußballfans zu tun. Die andere Sache, weswegen ich glaube, dass Gunnar mich jetzt gerade für diese Geschichte herangezogen hat, ist natürlich, dass ich sehr viel Erfahrung damit habe, in Zügen stecken zu bleiben. Also dieses Jahr einmal Strecke Köln-Berlin 9 Stunden, einmal evakuiert, dabei in dieser Strecke mehrfach stehen geblieben, einmal kurz nach Köln, einmal, ich glaube, wo war das, Nienburg? Das ist eine Sache, da muss man sich auch reinversetzen können. Ja, genau. Aber weiter so, Gunnar. Und viel Glück auf deinem weiteren Lebensweg. Tschüss, dein Uke.